Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling, Huanying Nimen Lai, und auch herzlich willkommen zurück aus China. Ja, ich bin gestern gelandet und nehme diesen Podcast heute schon ja zur Mitte der Woche auf. Relativ früh kommt er erst dann Samstag bei euch an, aber ich stehe eben noch unter dem Eindruck der Reise und möchte heute diese auch ein bisschen schildern. Also es wird etwas persönlicher. Ihr wisst, ich baue immer Wirtschaft und Investments mit ein, aber heute wird es dann eher darum gehen, wie habe ich sozusagen diese ganze Reise von der Haustür in Deutschland bis zum Türknauf von meinem Hotel hier in China wahrgenommen. Und im Prinzip ist ja schon interessant, dass sich in Deutschland auch einiges tut, dass dort zum Beispiel Uber mittlerweile mehr vertreten ist. Ich habe ja gesagt, ein ganz großer Faktor, warum Asien so bequem ist, sind eben diese Ride-Hailing-Dienste, dass man eben überall sich die Sachen holen kann, vom Flughafen wegkommt. Und in Deutschland wird das jetzt auch natürlich verbreiteter, etwas erschwinglicher, aber natürlich reden wir trotzdem über ein anderes Kostenniveau. Ja, aber ich habe mal geguckt, also mittlerweile Frankfurt Flughafen, und da gibt es auch spezielle Zonen, wo dann Uber schon abfährt. Also das ist was ich zuerst in Asien vor wenigen Jahren schon gesehen habe, und jetzt kommt es auch in Deutschland. Damit fängt sozusagen auch die Reise an, Flughafen in Frankfurt, und habe dann auch eine Schlange, ich bin mit Air China geflogen, gemerkt, oh, da sind schon doch einige mittlerweile, die eine lange Nase haben. Also mit anderen Worten, es sind jetzt nicht nur noch Chinesen, die nach China fliegen, sondern es wird wieder deutlich mehr internationales Publikum ins Land geholt. Man muss aber natürlich dann etwas anders einordnen, denn ich habe auch an gewissen Leuten erkannt, dass die wahrscheinlich nicht nur nach China fliegen, sondern einfach nur Air China nehmen, um eben nach Asien zu kommen und dann in Peking umsteigen. Das erkennt man normalerweise relativ gut, welche Touristen wohin fliegen. Aber bei manchen ist man sich nicht sicher. Und zum Beispiel mein Sitznachbar, der war Teil einer Gruppe. Bei denen hätte ich auch eher eingeschätzt, dass er noch weiterfliegt. Aber der hat gesagt, nein, wir sind 15 Leute und wir machen hier einen Austausch für 2 Wochen, also sozusagen ein kleiner Uni-Austausch. Und dann hat mich auch interessiert, wie sie das mit dem Visa regeln. Und da haben sie auch gesagt, ja, dann nehmen sie einfach das normale Touristenvisum. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, denn vor ein paar Jahren wäre das ja nicht gegangen. Denn da musstest du für alles ein Visum beantragen und theoretisch für sowas, ja, das ist eine schulische Aktivität, hättest du ein eigenes nochmal, sagen, Studentenvisum gebraucht. Und das regeln halt ganz viele über dieses Visa momentan. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Touristenzahlen im Moment gemeldet, wenn etwas zu hoch, weil genau genommen fallen da sicherlich auch ein paar akademische Sachen rein und auch ein paar Geschäftsreisen. Ja. So. Und dann muss ich sagen, Air China, ich bin vor ein paar Jahren ja öfter in China gewesen, privat, also rein privat, als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, und habe da immer Lufthansa oder Air China genommen, eigentlich immer die beiden. Und muss sagen, Air China war damals wirklich nicht gut. Also vom Service her relativ lausig. Die insgesamt, wie soll ich das formulieren? Also zum Beispiel damals durftest du kein Handy verwenden, und zwar nicht mehr im Flugmodus. Das wurde mir mehrmals untersagt, und ich hab die angeschaut und denke, hey, ist das die einzige Airline in der Welt, die das macht? Also Flugmodus ist ja überall drin. Und die haben gesagt, nein, geht nicht. Und es war damals teilweise mal eine ganz komische Stimmung. Also es war auch kein nationales Gesetz, weil bei China Eastern ging das damals schon. Es war Air China, die da wirklich ganz komisch drauf waren. Insgesamt war kein besonders angenehmes Klima. Und mittlerweile, ich hatte vor kurzem meinen ersten Air China-Flug seit langem mal wieder, jetzt auch, muss ich sagen, Air China hat sich deutlich gemacht. Und da bin ich jetzt bei einem Thema, was ich heute kurz anschneiden will, sozusagen auf dem Weg. Ich habe gerade gesehen, The World's Best Airline Cabin Crew 2025. Und da könnt ihr mal schätzen, ich habe hier die Top 20, ja, die besten Airlines, also sozusagen vom Service on board. Wie viele Europäer oder wie viele westliche Airlines sind da drunter? 2 Stück. Auf Platz 19 Qantas, Australien. Auf Platz 20 Austrian Airlines aus Österreich. Und alle vorne sind asiatisch. Singapur, dann kommt viele Japaner, Cathay, also im Prinzip Hongkong auf Platz 3. Die beste Chinese ist Hainan Airlines auf Platz 6. Dann finden wir noch China Southern unter den Airlines, China Airlines, nicht zu verwechseln mit Air China. Air China und China Airlines sind 2 verschiedene. Air China hat es noch nicht drunter geschafft, aber ich denke, dass das sich noch ändern könnte. Und das sozusagen als kleiner Einschub. Also wie gesagt, ich war sehr zufrieden insgesamt mit der Abwicklung. War einfach ein sehr angenehmer Flug, und insgesamt habe ich das Gefühl, dass die wirklich auch sich da verbessert haben, auch auf der einen Seite internationale Standards mehr berücksichtigen, aber auf der anderen Seite auch sozusagen trotzdem die asiatischen Vorzüge beibehalten. Jetzt ja die Frage, was ich gerade gesagt habe, die Top 20 komplett von asiatischen Airlines dominiert. Also von diesem, das ist ja von Skytrax, das Ranking. Wie kann das sein? Woran liegt das? Warum sind die asiatischen Airlines so viel besser? Und das ist ein Punkt, den man gar nicht so einfach beantworten kann. Was würdet ihr denn jetzt sagen? Ja, also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und ein bisschen überlegt. Und ich würde sagen, es sind im Prinzip drei Gründe, ja, und die sagen, das Ganze bedingen. Und die sind alle kulturell und gesellschaftlich letztendlich. Das erste ist, dass natürlich diese ganzen asiatischen Airlines, speziell auch die ostasiatischen, eine gewisse konfuzianische Prägung haben. Und das heißt, dass dort Werte wie Respekt, Höflichkeit, Pflichtbewusstsein, Harmonie, ja, sozusagen die konfuzianische Ethik, tiefer verwurzelt sind. Das heißt, der Gast steht im Mittelpunkt und wird eher verehrt. Dieser Service-Gedanke, den wir oft in Asien haben, ist nicht unbedingt erlernt, sondern also eher Teil der kulturellen Grundhaltung. Dann ist es so, dass das ganze Ansehen des, sagen, der Beruf des Flugbegleiters in asiatischen Ländern deutlich höher ist. Ja? Das ist schon fast ein, ja, ich würde sagen Traumjob, aber es ist schon ein sehr begehrter Job. Ja? Nicht nur von den Gehältern, sondern auch rein von dem Prestige. Also ich brauche dafür eine erstklassige Ausbildung, er steht für Internationalität und auch irgendwo dafür, dass nur die talentiertesten, ambitioniertesten Bewerber da überhaupt reinkommen. Ja. Es gibt dort ein rigoroses Auswahlverfahren. Die Airlines können im Prinzip die Bewerber raussuchen. Es gibt dort auch ganz klare Vorschriften. Das gilt natürlich auch fürs Optische. Du musst dort gewisse Maße erfüllen, vor allem als Frau. Andernfalls kommst du auch nicht rein. Das ist auch der Grund, warum meistens ja, die Flugbegleiter, das gilt für Männer wie Frauen, in Asien als attraktiver empfunden werden als bei westlichen Airlines. Ja, das kann man jetzt bewerten oder auch nicht, aber mir geht es weniger um das Optische in dem Fall, sondern einfach dieser Auswahlprozess heißt natürlich, dass dort ja nicht nur Aussehen gefiltert wird, sondern eben auch Umgangsform, Stressresistenz und Servicementalität. Und das heißt mit anderen Worten, ich habe letztendlich dort qualifizierteres Personal und die verstehen eben auch genau, was sie tun müssen, was es bedeutet. Und man merkt vor allem, dass die deutlich entspannter sind. Dieses strenge Training, was natürlich auch so ein bisschen mit einer gewissen Detailversessenheit und so weiter mit einhergeht, das merkst du dann schon, dass die auch bei, sag mal, brenzligeren Situationen gelassener wirken. Ja, in westlichen Unternehmen oder Airlines jetzt speziell hast du oft das Gefühl, entweder sie nehmen alles sehr, sehr sarkastisch oder sie lassen sich sehr schnell provozieren. Aber sie gehen damit oft nicht so um wie eben die Asiaten, die da sehr indifferent und professionell drauf reagieren. Und das heißt natürlich, als Fluggast hast du immer das Gefühl, auch meistens bist du ja nicht derjenige. Hey, wir sind ja nie an irgendwas dran schuld. Wir machen ja nie Stress. Aber wenn irgendeiner vor dir Stress macht oder der Sitznachbar, dann bist du ja auch automatisch dadurch irgendwie belastet. Und je nachdem, wie der Flugbegleiter darauf reagiert und diese Situation löst, kann das halt auch sozusagen sich noch hochschaukeln oder relativ schnell verflachen. Und das merkst du halt. Ja? Also im Prinzip diese Professionalisierung, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, warum asiatische Airlines oft deutlich serviceorientierter wirken, ist, dass im Prinzip dieses Ich nicht im Vordergrund steht, sondern es ist eine kollektivistisch geprägte Gesellschaft. Das ist in Asien auch einfach vertreten und auch ein Grund, warum viele Airlines so erfolgreich sind. Das Verhalten von Crewmitgliedern reflektiert letztendlich immer auf die gesamte Airline. Das wissen wir auch, wenn die damit nichts zu tun hat. Nur in Asien ist man sich dessen sehr, sehr bewusst. Und das fördert eben ein eher homogenes und sehr perfektes Erscheinungsbild. Ja, die gefühlt sehen die auch oft immer gleich aus. Das ist bei denen auch relativ wichtig, dass die haben genaue Vorschriften. Da darfst du nicht einfach irgendwie nochmal einen falschen Ohrring tragen oder ja, dein Tattoo rausschauen oder ja, diese Individualisierung, die ist dort einfach sozusagen stark unterbunden. Aber das heißt aber auch, dass der einzelne Mitarbeiter, Flugbegleiter wirklich rein im Dienste der Airline ist und nicht sich irgendwie selbst nochmal individualistisch hier positioniert. Und auch, das ist keine Selbstverwirklichung, ja, sondern es ist einfach im Prinzip das rein der sozusagen individuelle Komfort des Fluggastes und nicht des Flugbegleiters im Fokus steht. Und das heißt, dass man zum einen oft eben weniger Reibung erfährt, ja, weil die auch gar nicht so reagieren und sich selbst profilieren. Zum anderen ist es eben auch eine sehr standardisierte Serviceerfahrung, die man hat. Ganz kurz zu den Gehältern. Was verdient so ein Flugbegleiter in China? Ist sehr unterschiedlich, hängt von der Airline, hängt natürlich vom Grad oder von der Berufserfahrung ab. Aber durchschnittlicher Flugbegleiter, der verdient so ungefähr 15.000 Renminbi, aber das ist der Durchschnitt. Das sind, ja, sagen wir mal so 2.000 Euro, ja, bisschen weniger. Und ein durchschnittlicher Büroangestellter in China, der verdient nur so zwischen 6.000 und 10.000 Renminbi im Monat. Also das sind oftmals gerade mal so, sagen wir mal, gut 1.000 Euro. Also das sind jetzt Durchschnittswerte. Natürlich gibt es welche, die viel mehr verdienen, aber das ist auch so das typisch städtische Gehalt oft, liegt so bei gut 1.000 Euro. Das heißt, ein Flugbegleiter verdient schon einiges mehr, ja. Ich weiß, dass im Westen die Flugbegleiter auch nicht schlecht verdienen, aber sicherlich jetzt nicht so viel mehr als andere Jobs. Also das vielleicht nochmal so zur Einordnung zum Nachreichen, ja. Warum könnten in Zukunft noch mehr chinesische Airlines sozusagen da oben mit dazukommen? Ich habe ja gesagt, Air China, für mich wirklich sehr, sehr gut, aber ist oben noch gar nicht mit dabei. Es hat auch wieder verschiedene Gründe. Jetzt kommt China ins Spiel. Also, der nationale Ehrgeiz von China und so ein bisschen Chinas Traum ist natürlich auch die Luftfahrt als Prestigeobjekt. Ich habe ja vor einigen Monaten, muss man mittlerweile sagen, schon mal eine Folge gemacht zu Chinas erstem eigenen Flugzeug. Die bauen ja mittlerweile eigene Flugzeuge. Auch das ist natürlich ein nationales Anliegen. Aber das Ganze soll natürlich auch dahin gehen, dass die Gesellschaften, die Flughäfen und so weiter, dass das alles erstklassig wird. Ja, man will nach außen die Souveränität auch irgendwo darstellen, glaubhaft. Ja, also nicht nur sozusagen mit reinen Wachstumszahlen. Man will natürlich das Ganze auch optisch und rein vom Prestige aufbauen. Und natürlich fliegen auch immer mehr Chinesen selbst. Und auch da möchte man seinem eigenen Volk natürlich was bieten. Und dass die nicht so ungefähr auf andere Fluggesellschaften umsteigen, sondern sagen, wir sind da auch mit vorne dabei. Ja, und gleichzeitig hat man natürlich auch Konkurrenz. Von wem? Von der Bahn. Ganz klar. Also ich sag mal, ich habe mich jetzt doch für den Flugweg entschieden von Deutschland nach China, aber es gibt ja auch sowas wie interkontinental oder auch landesweite Reisen und da ist natürlich die Bahn in China unfassbar stark. Und das heißt, du kannst ja jetzt nicht sagen, Air China, wir machen nach Europa, liefern wir ein Top-Programm, aber im Land sind wir die letzte Rotz-Airline. Das funktioniert ja nicht, ja. Und das ist ganz klar. Die Züge sind extrem zuverlässig, vom Standard sehr hoch und ist natürlich eine Konkurrenz. Das heißt, die Airlines müssen da auch mithalten können, ja. Und natürlich ist es auch so, dass man auch gelernt hat von internationalen Airlines, vor allem von Singapur, von ANA, also von Japanern, von Singapuris und dort eben auch versucht, Koreaner, ganz wichtig, sind übrigens meine Top-Airlines sind die Koreaner. Also ich bin mit Asiana, mit Korean Air geflogen und das war das Beste. Also die waren für mich sogar noch besser als Singapur und die Emirates. Aber ganz klar ist, das sind natürlich auch immer einzelne Erfahrungen. Ja, man kann auch mal ins Klo greifen oder man hat einfach eine extrem gute Erfahrung, weil das Essen besonders lecker war oder der Sitznachbar besonders gesprächig. Also man muss da immer differenzieren, aber das ist einfach so meine persönliche sozusagen Erfahrung. Und das sind so die Gründe, warum ich das China weitersehe. Jetzt bin ich von meiner eigenen Reise ein bisschen abgekommen, das war aber auch bewusst. Das ist ja auch so Kern der heutigen Episode, Service. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der sich hier anschließt, Flughäfen. Ja, ich bin dann in Peking angekommen, am Capital Flughafen. Das ist der alte sozusagen, den gibt es schon seit ungefähr 70 Jahren. Man könnte jetzt sagen, sieht auch so aus. Nee, nicht ganz so, aber er ist schon natürlich ein bisschen in die Jagd gekommen. Mittlerweile gibt es noch einen zweiten und die haben beide eine selbe Kapazität ungefähr von 100 Millionen Passagieren pro Jahr. Also es sind richtig große Drehkreuze. Der alte Flughafen, der wird im Prinzip von den ganzen Fluggesellschaften der Star Alliance angeflogen, zu den Air China, Lufthansa, Swiss und so weiter, United. Also das ist einfach nach diesen Allianzen im Prinzip geclustert. Und der neue Daxing, der ist weiter im Süden, der wird dann von dem Sky Team, das sind dann eher so Speed China, Southern, British Airways und Qatar angeflogen. Ich war ganz glücklich, dass ich den alten Flughafen bekommen habe. Der war sehr nah bei mir am Hotel. Und auch das, muss man sagen, ist einfach spitze. Denn du kommst an, also ich sag mal so, die größte Komplikation ist noch, dass man immer seine Arrival-Card ausfüllen muss. Aber wer schlau ist, macht das schon im Flugzeug. Und dann geht's wirklich einfach super schnell. Das Gepäck ist schon da. 10 Minuten später sitze ich im Taxi. Und das ist, da schließt sich der Kreis zu den Uber. Die Didi-Taxis ist natürlich einfach unfassbar praktisch. Und wer jetzt hier in China mal ankommt, ihr müsst immer verstehen, Taxi wird meistens an einer Stelle bedient. Da werdet ihr als Ausländer auch relativ schnell abgezockt, ganz klar. Die wollen alle mit irgendeinem Festpreis kommen. Wenn ihr Chinesisch sprecht, habt ihr da ein bisschen bessere Karten fürs Mete, aber das ist ganz klar. Ja, also klar, dass ihr da versucht werdet abzuzocken. Die Didis sind meistens in irgendeinem Carpark, also in irgendeiner Tiefgarage drin. Da muss man genau schauen, das ist auch ausgeschildert und da muss man dann hin. Das ist nicht dort, wo die normalen Taxis sind. Und da kann ich mir dann mein Didi, also das ist dann sozusagen das Uber von China, bestellen und ist unglaublich praktisch. Ich muss allerdings sagen, da gab es schon immer wieder irgendwie ein paar kleine Komplikationen, dass irgendwie der dann, weil in diesen Carparks, ihr müsst euch vorstellen, das ist relativ, also nicht klimatisiert, das ist auch ein bisschen unübersichtlich. Also wenn da viel los ist, hatte ich auch schon ein paar Begegnungen, aber ich meine, die warten ja. Normalerweise werden die jetzt da recht geduldig dann irgendwo stehen, aber da hatte ich schon ein paar, ja, irgendwie ein bisschen frustrierende Erlebnisse. Aber dieses Mal hat es geklappt, war wenig los, er war direkt da und dann ging es ab zum Hotel. Und ja, Peking, muss ich sagen, ist jetzt kein Schambolzen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken soll. Also im Vergleich zu anderen Städten, wo ich jetzt war, im Süden oder auch im Yangtze-Delta, ist Peking schon so ein bisschen eingestaubt. Es ist faszinierend, das ist jetzt für mich in den nächsten Tagen spannend in Bezug auf Kultur und einige Tech-Zonen, aber es ist nicht so die Stadt, wo du jetzt ankommst und sagst, wow, wow, ich bin in China. Aber das ist auch nicht die Erwartungshaltung jetzt hier. Und ich muss auch sagen, ich war überrascht, auch jetzt hier, wo ich bin, man sieht doch relativ viele Ausländer. Es ist schon eine Stadt, die auch immer Leute angezogen hat, aus guten Gründen. Ganz viele wohnen hier sogar, also Ausländer. Die meisten Expats nach Shanghai in China sind in Peking. Hat natürlich auch funktionale Gründe. Aber ja, es ist nach wie vor trotzdem ein sehr, sehr attraktiver Ort. Und ich werde es auch endlich mal in die Mauer schaffen, denn ja, irgendwie hat sich das noch nie so angeboten bisher. Ich werde jetzt endlich mal auch die chinesische Mauer besuchen. Viele Leute waren wesentlich seltener als ich in China, haben die aber schon gesehen. Es wird irgendwann mal Zeit. Aber wir werden ein bisschen weiter weggehen, nicht zum Touristenspot. So, dann Hotel. Ach genau, so ein bisschen noch, auch da muss ich sagen, der Servicegedanke in China ist schon stark. Also eigentlich kennt man die Leute im Norden als so ein bisschen auch schroffer, vielleicht eher direkter, nicht so freundlich. Auch viele assoziieren eher so diese Leute mit China oder mit den Chinesen. Und gerade wenn du jetzt von Ländern wie Japan kommst oder Thailand, wo eben alle sehr höflich sind, sehr zuvorkommend, sehr viel lächeln, dann sind ja viele so ein bisschen abgeschreckt von China. Und natürlich, du hast ja eine andere Grundeinstellung, aber ich muss sagen, insgesamt, und das haben auch andere, auch Chinesen bestätigt, muss ich sagen, ist das hier auch wieder absolutes Top-Niveau. Servicegedanke, also vom Flughafen schon, Taxi, Hotels und so weiter, alles top. Also hier im Hotel übrigens, ich habe hier, die haben eine eigene App, wirklich eine eigene App für das Hotel und mit der kannst du im Prinzip alles machen. Also mit denen kannst du das komplette Zimmergefühl umgestalten, alles einstellen, ja. Sowas habe ich so noch nie gehabt. Vor allem, ich meine, es ist eine Art ein ziemlich gutes Business-Hotel, aber es ist auch nicht 6-Sterne-Premium-Hotel. Aber was die hier liefern, ist Wahnsinn. Also super modern. Das Mail an der Rezeption meinte dann so, ja, ihr Chef ist Skandinavier, die reden nicht gern. Deswegen haben sie die App so etabliert. Ich sage, naja, also die App ist ja doch sehr chinesisch geprägt. Also das Technologische habt schon ihr, glaube ich, beigesteuert. Ich fand die Begründung aber interessant. Auf jeden Fall tolles Konzept. Ja, Skandinavier merkt man, es ist relativ viel Ikea hier drin. Aber ja, also insgesamt muss man einfach sagen, sie sind sehr zuvorkommend. Auch bei mir war vorher so, ich hab die angeschrieben und gesagt, hey, ich brauche einen Tisch nochmal im Zimmer. Auf den Bildern sehe ich keinen Tisch. Habt ihr einen? Und das haben die extra nochmal arrangiert. Und wie gesagt, das ist jetzt kein Hotel für 500 Euro die Nacht, wo man sagt, ja, die stellen wir auch eine Orgel rein, wenn du so willst. Also und trotzdem, und das habe ich jetzt nicht das erste Mal erlebt, muss man sagen, der Servicegedanke hier unglaublich verbreitet. Und das ist jetzt aber nochmal, wenn ich jetzt zurück zur Fluggesellschaft gehe, natürlich nicht nur sozusagen kulturelles Ding, sondern natürlich auch der Wettbewerb. Und das ist sicherlich auch eine Schattenseite, dass die alle hier liefern müssen, ja. In Restaurants, wenn du dort bist, hast du das Gefühl, boah, die geben sich unfassbar Mühe. selbst der Taxifahrer, du merkst, der ist freundlich, der versucht, fragt mir noch, versucht den Koffer rein, macht keinen Stress. Warum? Ja, wenn ich dem eine schlechte Wertung geben würde, und ich bin kein Mensch, der sowas leichtfertig macht, aber in der Vergangenheit so ein Taxifahrer, der interessiert sich dafür nicht besonders und dem ist auch völlig egal, der hat seine nächste Fahrt. Aber ja, hier die Fahrer oder auch Restaurantbesitzer, die sind auf die Bewertung angewiesen, die sind darauf angewiesen, dass die Leute letztendlich auch möglicherweise wiederkommen, Geld da lassen. Also das muss man sagen, ist schon toll. Und übrigens, hier gibt es keine Trinkgeldkultur. Es wird dich hier nie einer um Trinkgeld bitten. Es gibt es hier in China einfach nicht. Komplett unüblich. Es gibt ganz wenige Orte, wo du mal irgendwie eine Service-Fee hast, aber du hast hier keinerlei Trinkgeld. Also die machen das nicht, weil sie in dem Moment mehr Geld kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, wenn ich den Trinkgeld gebe, die wüssten gar nicht, wie sie reagieren sollten. Also das erwarten die auch nicht, nur nicht bei Ausländern. Ja, das ist nicht wie in Thailand, wo mittlerweile die Thais alle hier wegen der Ami-Kultur darauf warten, dass wir ihnen hier nochmal ein extra Bad reindrücken. Nee. Das ist in China nicht. Also es ist natürlich dieser Service-Gedanke, den sie generell haben, aber auch dieser Knaller der Wettbewerb. Das ist natürlich auch hart, muss man sagen, weil man kann es natürlich auch ausnutzen und das ist sicherlich gefährlich, ja, dass ich mich im Prinzip sehr, sagen wir mal, frevelhaft verhalte, das Ganze ausnutze und hier ständig irgendwas noch extra will oder auch im Restaurant. Und das ist natürlich auch eine Schattenseite des Ganzen. Ja, also wie ich schon oft gesagt habe, als Kunde hier bist du natürlich der King, aber für Investoren wie mich ist es härter und natürlich besonders für die Restaurants oder letztendlich alle, die im Servicebereich irgendwo sind. Also, das mal so meine, sozusagen Reise mit ein paar kleinen Einschüben. Hier belasse ich es auch erstmal. Ich bin jetzt auch hier im Hotel. Habe mir schon ein bisschen was angeschaut. Die nächsten Tage wird es dann richtig losgehen. Dann mit draußen auch Videos, die ihr dann auch bei YouTube seht. Und wahrscheinlich habe ich auch ein Interview, ein interessantes, ist zumindest geplant. Und jetzt nochmal zurück, damit ihr auch sozusagen euren Investmentteil heute abbekommt, euren wirtschaftlichen noch. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ja dieser Service-Gedanke so einzigartig ausgeprägt ist? Das heißt natürlich, das ist nicht nur eine kulturelle Fußnote, sondern ist auch ein wettbewerbskritischer Asset, ja, der letztendlich auch dafür spricht, dass China ganz vorne mit dabei ist. Warum? Naja, zum einen heißt das, dass gewisse Services mehr Geld pro Kunde verlangen können. Ja, wenn sie zum Beispiel, wir sind ja nicht nur in China unterwegs, sondern viele Marken gehen auch global raus, und wenn die eben mehr Gastfreundschaft, mehr Service zeigen, klar, dann kann ich da auch mehr verlangen. Kunden sind loyaler, also das ist schon mal positiv und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr zum Beispiel eben, nehmen wir das Beispiel von E-Autos, wenn die verkauft werden, werdet ihr ein außergewöhnlicheres Serviceerlebnis haben, oft als bei eben einem deutschen Anbieter. Dann habe ich dadurch natürlich eine Art unkopierbaren Vorteil. Denn dieser Service-Gedanke, den kannst du nicht einfach nur irgendwie imprägnieren und dann machen das alles, sondern das ist wirklich auch etwas, wo man sieht, dass es über die Jahre in dem Unternehmen drin ist und dass sich hier natürlich auch einzelne Geschäfte abgrenzen, international, weil sie zum Beispiel hier einen besseren Service haben, ja, und letztendlich dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil, also nicht nur Preis und Marge, sondern wirklich auch teilweise hier mehr liefern. Ein Beispiel könnte eben zum Beispiel auch ein Unternehmen wie JD Alibaba sein, bei AliExpress, bei MediaMarkt, wenn die jetzt kommen, dass die dort bessere Leistung anbieten, weil es eben Teil sozusagen ihrer Firmenkultur ist. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, durch dieses höhere Service-Level auch mehr Premium reinzubekommen. Das ist ja so der große Unterschied, dass China eigentlich oft ja kein wirklicher Premium-Markt ist in vielen Bereichen. Aber so langsam kommt das. Und nehmen wir die Airlines. Lufthansa positioniert sich als Premium-Airline. Sie sind aber keine. Sorry, also für mich nicht. Also ich bin dieses Jahr Lufthansa geflogen nach Hongkong. Ja, war normal, aber war kein Premium. Aber andere Airlines, oder ihr könnt verschiedene Beispiele nehmen, auch wirklich mit Luxusprodukten oder irgendwelchen Automarken, da haben wir mittlerweile das Gefühl, vom Preis her nicht Luxus, aber sie können sich so fast positionieren, weil sie eben alles drumherum so aufbauen und unglaublich hohe Standards etabliert haben. Ja. Und dann sind wir beim letzten Punkt. Das strahlt natürlich insgesamt auch aus auf das Image von China. Ja. Dass wir eben sehen, wir haben ein sehr hochwertiges sozusagen Produktumfeld, Premium-Einzelhandel, und das ganze Erlebnis natürlich, ja, ist im Prinzip in China, aber auch von allem drumherum sehr, sehr hoch. Hier würde mir zum Beispiel als Beispiel Xiaomi einfallen, die ja oft so ein bisschen als die Apple-Kopie verhöhnt wurden und sicherlich auch ein Stück weit zu Recht dieses Budget-Image hatten, die sich aber jetzt in einzelnen Bereichen, wie eben den Autos oder auch den Smartphones, ja, so weit nach oben geschoben haben, dass sie eben auch als Premium wahrgenommen werden und gleichzeitig oft mit eben einem anderen Service-Gedanken und mehr sozusagen im ganzen Paket mit drin, ja. Und das heißt, dass natürlich China auch sein Image insgesamt aufbessert und es färbt ja auf alle ab, dass ich eben nicht mehr dieses Billig-Image habe. Und viele wissen das auch. Die sagen schon lange, ja, in China bekommst du mittlerweile genau das, wofür du zahlst. Du kannst alles haben, aber es ist nicht mehr dieses Billigland. Und das hängt natürlich auch mit der Wahrnehmung zusammen vom Service her, ja. Denn China ist sehr preiswert, aber es ist nicht mehr nur billig und schlecht. Das ist ein Unterschied, ja. Ob ich hier hinkomme und sage, ja, super günstig, aber letztendlich, mir wird vom Essen schlecht, ich kriege nur Billigware und nichts klappt. Nein, sondern es ist im Prinzip das Gegenteil und du kannst trotzdem relativ frei wählen am Ende, was du möchtest. Du kriegst nämlich auch ein Auto für 10.000 Euro, das ist dann wahrscheinlich aber nicht ganz so hochwertig. Du kriegst aber auch eins für 40.000, was in anderen Ländern 100.000 kostet. Ja, also, und hier spielt eben dieser Service-Gedanke eine große Rolle. Das war meine Episode für heute. Wie gesagt, die erste aus China seit langer Zeit. Wird noch ein paar weitergeben. Und ihr seid natürlich dann wieder mit dabei. Danke fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Xian.